Auf seinem Grabe wuchert schon lange grünes Gras. Wenn es nicht der Schnee deckt im Winter oder eine pietätvolle Hand am Allerseelentage die niedrigen Hügel mit schwarzer Erde bestreut. Will ich von dem, der darunter liegt, erzählen, so hab ich keine Mahnung des alten Spruches zu befürchten, de mortuis nil nisi bene. Denn selbst seine Feinde, die Finger reichten aus, um sie zu zählen, konnten ihm nichts Schlimmes, nur Absonderliches nachsagen. Dass er, wie es in Nekrologen so gerne heißt, durch dieses Leben geschwebt wäre, lässt sich von ihm nicht gut behaupten. Denn die Spur, die seinen Weg kennzeichnete, war tief und breit wie die eines sechsrädrigen Bierwagens. Ich weiß, dieser Vergleich ist nicht poetisch, aber er hat Wirklichkeit. Und man opfert ja heutzutage dem Wirklichen die Poesie so gerne. Weder er selbst, noch sein Leben, noch sein Wirken war bedeutend, und doch sind diese drei Dinge der Betrachtung wert. Dass sein Vater ein reicher Bauer war, so einer vom richtigen Schlag der Berge, ich meine die Kerle mit den blauen Augen und den viereckigen Köpfen, daran ist an und für sich nichts Besonderes. Merkwürdig in hohem Grade sind aber schon die seltsamen Umstände zu nennen, unter denen Franzl das Licht der Welt erblickte. Franzl, so hieß nämlich unser Held. Schon bei den Anzeichen seines Werdens hatte man sich im Familienrate, je nachdem, über den Namen Franziskus oder Franziska geeinigt. Und wenn da wirklich, wie erhofft, ein Franziskus käme, so wusste lang schon im Voraus das ganze Dorf, dass er als zweiter Sohn eines reichen Hofbauern zur Studi auf den Pfarr bestimmt wäre. War nun Franzl schon vor seinem Eintritt in die Welt der Stoff so mancher Unterhaltung, so wurde er, da er diesen Eintritt ins Leben endlich vollzog, für mehrere Wochen geradezu zum ausschließlichen Tagesgespräch. Eigentlich hatte man den oder das Franzl erst 2 Monate später erwartet, und ohne Ahnung dessen, was die nächste Stunde bringen sollte, ging seine Mutter eines Palmsonntags in das Hochamt. Freilich war es der guten Frau schon ein paar Tage her, nicht recht so gewesen, was sie aber nicht hindern konnte, ihrer Christenpflicht zu genügen. Wohl erschien ihr die Predigt ein wenig zu lang, und als sie endlich doch überstanden war, hätte die Bäuerin ihrem körperlichen Unbehagen, das dringend zur Heimkehr mahnte, gerne nachgegeben. Da sie aber, ihrem dörflichen Range angemessen, in einer der vordersten Bänke ihren Platz hatte, so hätte sie, um zur Tür zu gelangen, an all den Leuten vorüber den ganzen langen Kirchengang dahin pilgern müssen. Und in ihrem jetzigen Zustand wollte sie das um alle Welt nicht tun. So drückte sie tapfer die Augen zu und betete hurtig weiter. Vater unser, Ave Maria, Glauben an Gott, die heiligen Litanei, alles kunterbunt durcheinander, was ihr eben auf die Lippen kam. Auf einmal aber, gerade als die Frau Lehrerin begleitet von Orgelklängen, Geigen und Posaunen droben auf dem Chor das schöne Solo zu singen anhub, Benedictus qui venit, da war der Bäuerin ganz anders geworden.
»Verblasst und dagelegen war eins«, erzählte nach der Katastrophe ihre Kirchenstuhl-Nachbarin.
Von der Mahnerseiten sprangen ein paar Burschen zu Hilfe, um die Ohnmächtige ins Freie zu tragen. Die gewisse Frau Gvatterin aber, die geschäftig mit beredten Händen die wispernden Leute beruhigend herbeigeeilt war, erkannte gar bald, wo Matthäi am letzten war, und ließ die Kranke schleunigst in das Glockenhaus tragen und sorgsam auf einem Haufen schwarzer Bartücher niederlegen. Mit der Andacht der Kirchleute war es jetzt freilich vorbei. Wohl wandte sich der Hochwürdige öfter als vorgeschrieben mit einem unwilligen, von zornigen Blicken begleiteten Dominus Vobiscum zu seinen Schäflein. Da er aber bemerkte, dass nicht der Altar, sondern die Tür der Glockenstube, aus der man ab und zu recht verdächtige Laute vernehmen konnte, die Aufmerksamkeit unwiderstehlich in Anspruch nahm, da betete auch er das Sanctus Paternoster und Evangelium rascher denn sonst, verzichtete sogar beim Ite Missa Est auf den üblichen Koloraturenprunk und wäre zu allem Ende fast noch über eine Falte des Altarteppichs gestolpert. Nach Schluss des Gottesdienstes holte man in Ermangelung eines anderen Transportmittels aus dem Schulhaus eine vollständige Bettlade herbei und schaffte damit die Bäuerin mitsamt dem 30 Minuten alten Franzerl nach Hause. Als tags darauf der geistliche Herr die Wehmutter besuchte, machte er unter Hinweis auf die unerforschlichen Fügungen des Herrn sehr nachdrücklich auf das seltsame Zusammentreffen des Geburtsortes und der Lebensbestimmung des Kindes aufmerksam und versuchte aus diesem Anlass gegen den Namen Franzerl zu opponieren. Donatus sollte der Junge getauft werden, meinte er, indem er ohne Furcht vor einer gegnerischen Meinung die Behauptung aufstellte, Donatus bedeute so viel als der von Gott geschenkte und für Gott geborene. Dem aber trat der Bauer kurz und bündig entgegen. Dies geht über meinen Verstand. Franz Josef soll der Bub heißen und nicht anders. Es war merkwürdig, wie alle Meinungen, die über den Jungen laut wurden, mehr oder weniger mit seinem künftigen Beruf in Verbindung standen. So hatte sich die Frau Gvatterin noch im Glockenhause zu der Äußerung veranlasst gesehen. Am Kopf fehlt sich nix. Der ist groß genug für einen Bischof oder einen Kapuziner. Welchem Ideengange sie folgte, um zu diesem seltsamen Doppelschluss zu gelangen, ist allen, die ihn vernahmen, ein Rätsel geblieben. Gemeinverständlicher war schon die Anmerkung, die sie zu den großen, weit abstehenden Ohren des Kindes machte.
»Schimpft's mir nicht über die Wascheln. Die sind schon recht. Da überhört er grad nix, wenn er im Beichtstuhl sitzt.«
Und wenn der Junge unter ihren Händen schrie, tätschelte sie ihm lächelnd die dicken, runden Schenkelchen.
»Schrei nur zu, kleiner Herr, da kriegst grad das richtige Lüngel zum Predigen.«
Sie war eine perfekte, weitsichtige Prophetin, die Frau Gevatterin.